Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verstoffwechselt. Heute zu Gast Nani Franke und ihr kennt die Nani vielleicht als Gründerin von By Nani durch ihre Foodballs, die unglaublich lecker schmecken. Wir haben unter anderem folgende Themen durchgegangen: wie sie von der Gastronomie zur Ernährungsberaterin der Top-Sportler und Sportlerinnen wurde. Und unter anderem betreut sie Gina Lückenkämper, Mats Hummels, Robin Gosens und Sophia Flörsch. Viele mehr. Wie sie familiäre Rückschläge gemeistert hat, wie sie By Nani aufgebaut hat, was sie momentan in der Icon League macht und ihre Vision einer gesünderen Gesellschaft. Teilweise wurde es ein bisschen emotional. Wir wünschen euch auf alle Fälle ganz viel Spaß bei einer neuen Folge.
Verstoffwechselt. Der M2H-Podcast.
Mit Marie und Markus Hörmann.
Nani, schön, dass du heute da bist. Freut mich extrem, dass du dir ja die Zeit genommen hast, weil du hast genug zu tun und vor allem auch den Weg auf dich genommen hast. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob du aus Mainz oder aus Füssen kommst.
Aus Füssen, diesmal.
Dann geht's noch einigermaßen, oder?
Ja. Ja, aber ich wäre auch aus Mainz gekommen. Also, oder aus Hamburg oder aus, wo war ich jetzt? Ich durfte jetzt in Saint-Tropez sein. Also, da ist, ich liebe das Format Podcast sehr und ja. Bin da immer gern dabei.
Schön, ja. Das freut uns wirklich sehr. Ich glaube, viele von unseren Hörern werden dich kennen, weil du mittlerweile ja doch, man sieht dich relativ häufig.
Was mir sehr peinlich ist, ich entschuldige mich hier schon dafür, dass ich euch so häufig angezeigt werde.
Aber nur, dass wir einfach mal drüber sprechen, ja. Mhm. Du bist Founder und im Endeffekt Chef von By Nani. Du bist Ernährungsberaterin für Top-Athleten und Athletinnen und hast aber einen ziemlich coolen Weg hinter dir, den ich einfach mit dir halt auch so ein bisschen mal durchsprechen möchte, weil als wir das letzte Mal oder das erste Mal eigentlich so richtig geratscht haben, hast du uns das einmal so ein bisschen erzählt, wie du von der Gastronomie irgendwann mal hingekommen bist zu dem, was du jetzt machst. Und ich finde das unglaublich spannend, weil es ja ganz früh auch mit einer eigenen Transformation irgendwie zu tun hat. Wie hast du angefangen? Wie kamst du überhaupt in die Gastronomie und was hat die damals daran vielleicht da gereizt?
Ich habe schon immer gern gekocht. Ich komme aus einer Familie mit vielen Kindern, also wir sind 6 Mädchen zu Hause. Und daher war irgendwie immer was übrig und es musste was draus gemacht werden. Und habe dann auch in der Schule das Fach zum Glück Hauswirtschaft noch belegen dürfen, was ja mittlerweile am Aussterben ist. Und habe da eine Leidenschaft für entwickelt. Dann aber eben erst über Umwege überhaupt zu dem Beruf gefunden. Also ich kam in den jungen Jahren, so mit 18, nicht auf die Idee, die Kochlehre zu machen, was ich rückwirkend betrachtet irgendwie Fluch und Segen finde, weil ich weiß, die viele, die es gelernt haben, praktizieren den Job nicht mehr, weil halt die Ausbildung sehr, sehr hart ist und oft die Leidenschaft kaputt macht. Bei mir durfte sie bleiben, aber ich musste halt den Weg irgendwie selbstständig gehen und habe immer privat sehr gerne gekocht. Und ich bin ja, wir sind alle mit dem perfekten Dinner und solchen Sachen auf Vox irgendwie groß geworden. Und ich weiß nicht, das gibt's ja auch schon ewig. Und ja, hab da dann irgendwann im Freundeskreis angefangen. Irgendwann kamen Geschäftskunden dazu. Und dann irgendwann saßen Geschäftskunden am Tisch, die meinten, Nani, kannst du dir vorstellen, unser Seminarhaus zu leiten? Und dann irgendwie war die Küchenchefin geboren, ohne Umwege, so einfach direkt mal angefangen, ja. Und das hat mir riesig Spaß gemacht.
Wie lang hat der Weg gedauert von Ausbildung zu dem Punkt, wo du dann gestanden bist, dass du ja im Endeffekt so begehrt warst, dass Menschen dich wegen dem, was du einfach gut kannst, verpflichten wollten, sage ich jetzt einfach mal?
Das ist immer schwierig zu sagen. Also das, was ich heute mache, in dem Ausmaß erst vor 5 Jahren. Und das andere habe ich 12 Jahre gemacht. Also mit 21 habe ich angefangen, heute bin ich 38. So. Und irgendwie, es war ja keine klassische Ausbildung nie, sondern es war so dieser klassische Weg von, man hat eine Leidenschaft für etwas und das war bei mir nur das Kochen. Und ich habe alles gekocht, ne? Von, also da hat auch Gesundheit noch keine Rolle gespielt, sondern mir war das Produkt wichtig und die Art und Weise, der Weg dahin, so natürlich wie möglich. Und ich würde sagen, ich hatte von Anfang an schon so eine klare Sprache. Also man hat meine, ich sage mal, als Koch man muss deine Teller erkennen. Du hast eine Art und Weise, ähnlich wie ein Künstler, wie du zeichnest oder wie du malst. Und so ist das auch als Koch. Und wenn man dich nicht erkennt und du nur kopierst, dann verliert sich das irgendwann. Und das war bei mir nicht so. Ich wurde für bestimmte Sachen eben gebucht, weil man wusste, okay, es liegt nicht so schwer im Magen und es ist aber trotzdem irgendwie schön. Und war aber selbst, muss man ja ehrlicherweise dazu sagen, hatte meinen dritten Sohn bekommen, war circa 15, 16 Kilo schwerer als heute. Und was so das klassische Bild von Köchin und Mama, was man so erwartet in so einer Season. Und habe aber eigentlich früher als junges Mädchen immer gern Sport gemacht und habe dann irgendwann nach so einem klassischen Sommerurlaub gesagt, so, entweder ich ändere jetzt was oder wir löschen jetzt zukünftig alle Fotos, die es so von mir gibt, weil ich das nicht mag, was ich da sehe. Und dann ging eigentlich meine Transformation zu dem los, was ich heute mache.
Also es war dann der Moment, wo du dich einfach mehr mit Gesundheit beschäftigt hast und mehr mit gesunder Ernährung?
Ja, ich habe mich eigentlich so, wie das alle machen, und ich habe auch heute noch Kunden, die genau so zu mir kommen, die einfach nur klassisch oberflächlich kommen mit, ich will abnehmen. Ich will Gewicht verlieren, ich will so und so aussehen und das bitte so schnell wie möglich. Und genauso habe ich das auch gemacht. Ich habe mir das zu der Zeit effektivste Programm rausgesucht. Das war damals Deadlift Dissos Body Change Programm. Ich brauchte auch diesen Switch, dass es doch irgendwie Geld kostete. Und man muss auch dazu sagen, es ist ja eine lange Leidensgeschichte. Also ich war nie so wirklich mit mir zufrieden und habe 10 Jahre eigentlich mit dem Abnehmen und Zunehmen und diesem klassischen Jojo-Effekt und so immer gekämpft. Und da war bei mir aber der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, so, jetzt ziehe ich es komplett durch, und habe dann aber so einen krassen Raubbau mit mir betrieben, dass es dann so auch wieder nicht gut war. Ich war zwar dann sehr, sehr schlank, also ich habe nur Fisch, Fleisch und Gemüse gegessen, gar nichts, weil ich mich auch an die Empfehlung, so Cheat Days zu machen, sowas nicht gehalten habe. Ich halte davon nichts. Und war dann aber immer krank. Ich habe dann viel Sport angefangen, viel gelaufen. Ich habe Muskelfaserrisse von nichts gehabt. Und da ging bei mir dann irgendwann die Mühle los, dass ich gesagt habe, irgendwas ist doch an diesem System falsch. Also an mir als Körper. Ich bin jetzt zwar schlank, aber nicht gesund, ständig krank. Ich hatte eine furchtbare Haut. Und dann habe ich mich mit Ernährung beschäftigt und habe festgestellt, dass ich eigentlich meinen Körper komplett ruiniere, und habe dann angefangen, sozusagen alle möglichen wissenschaftliche Berichte zu lesen, mich mit Ärzten zu treffen, mich selbst auch zu therapieren. Das hat dann nochmal 3 Jahre gedauert, bis ich verstanden habe, ich darf auch Kartoffeln essen und werde nicht fett davon. Ne? Also es hat richtig lang gebraucht, und auch bis ich selber wieder gesund geworden bin. Und diese, sagen wir mal so, diese Erkrankung, die ich mir selbst eigentlich antrainiert hatte durch dieses viele tierische Protein, also damit habe ich, würde ich sagen, jetzt seit einem Jahr gar nicht mehr zu kämpfen, aber das ging echt lang. Also so 7 Jahre habe ich bestimmt gebraucht, um meine Lymphe wieder frei zu kriegen und all diese Sachen. Und würde sagen, bin jetzt austherapiert. Bei mir selbst. Ja, habe mich jetzt entlassen.
Ja.
Ja.
Ist spannend, wenn man diese Transformation dann beobachtet, weil es fängt ja nie, also es hat ja immer irgendwo einen ausschlaggebenden Punkt in einem Leben. Und dann gehst du ja erst einmal auf den Weg eigentlich. Also du begibst dir ja irgendwo dann auf eine Reise, bis du mal irgendwann die ganzen Werkzeugkasten zusammen hast. Wo war dann der Punkt, wo du gemerkt hast, okay, du konntest es vielleicht auch anderen Menschen mitgeben, also nicht bloß für dich selbst, also bloß in Anführungsstrichen, ja, aber nicht nur für dich selbst, sondern wo war der Punkt, wo du gesagt hast, ja, das gerne gebe das anderen Menschen damit?
Also das war nie von mir initiiert. Also ich habe da natürlich die Art, wie ich gekocht habe, geändert, und habe aber zu der Zeit, als meine Transformation stattgefunden hat, zum schlank, aber jetzt doch dann gesund werden, gar nicht mehr gekocht. Ich hatte meinen Beruf komplett an den Nagel gehangen, weil ich gesagt habe, ich schaffe das nicht, Dienstleister zu sein unter den Bedingungen, wie sie bei uns in der Gastronomie vorherrschen. Ich liebe den Beruf, aber dann darf ich weder Freunde, Kinder noch Mann haben. Dann muss all das gehen, und dann mache ich das halt für mich und lebe nur dafür und nur in der Küche. Und deswegen hatte ich mich damals dagegen entschieden und habe, wie gesagt, gar nicht mehr gekocht. Und für mich war dieser Punkt, der, ich glaube, die Menschen haben am Anfang oberflächlich, die haben mich gesehen und haben bei uns gegessen, und dann ging es auch wieder zu Hause los am Tisch. Ne, das man da gefragt wurde, Nani, wie kochst du das? Oder warum machst du die Sachen so? Oder genau, warum seid ihr so fit? Warum essen eure Kinder so gesund? Und so ging die ganze Sache los, weil ich glaube, das ist einer der springendsten Punkte bei mir. Die Authentizität fängt bei dir an. Also du kannst nicht von deinem Umfeld erwarten, dass sie Dinge tun, die du selbst nicht machst. Und bei mir war es einfach, glaube ich, der springende Punkt. Und dann war das einfach so, du veränderst selten deine Eltern oder deine Geschwister. Das ist nochmal so eine andere Bubble. Aber so alles um uns herum, Freundeskreis, die konnten sich gar nicht halten. Also die Leute, die das nicht ertragen haben, diesen Gesundheitsfimmel, sage ich jetzt mal, die sind dann einfach auch gegangen, ne? Und dann wurde ich halt empfohlen von einem guten Freund. Also zu meiner Geschichte, und das sage ich immer ganz bewusst dazu, gehört natürlich, dass ich was kann und dass ich eine Persönlichkeit bin, aber auch ganz viel Glück. Also ich hatte den Sprung, den ich dann bekommen habe, eben direkt irgendwie in Mainz anzufangen, unter Marcosi gekochen zu dürfen, bei seiner Agentur dort gebucht zu sein. Das ist Glück. Klar habe ich mich dann dort bewiesen und bewährt irgendwie und habe eine gute Leistung gebracht. Aber wie ich den Job bekommen habe, ist bis heute für mich ein Rätsel. Würde ich gerne von ihm heute manchmal noch wissen, was da der Punkt war. Ich glaube, ich war zu günstig.
Ja. Ja. Gut, das ist ja eine gute Lehre, die man dann draus zieht.
Ja, nee, also ich weiß es nicht. Es kann auch sein, dass ich gar nicht zu günstig war, aber das rede ich mir immer ein.
Ja. Ja. Du hast so eine Lebensveränderung, hast du ja gerade gesagt, verändert sie das Umfeld? Ich denke, jeder, der mal so eine Transformation irgendwie durcherlebt hat, der kennt das. Hattest du da irgendwie Thema damit oder wie ging es dir damit oder wie hast du das selbst wahrgenommen?
Ich finde, das Traurigste ist eigentlich, wenn dir Menschen dann ins Gesicht sagen, Nani, bevor ich die Scheiße mache, sterbe ich lieber mit 55. Oh, und wow. Das sind dann so Sachen, wenn du die dann so hörst oder so Selbstaufgabe in seinem direkten Umfeld, weil ich bin jemand, ich kann Menschen richtig gut lieben, ne? Ich bin sehr empathisch, kommt mir ja alles in meinem Job irgendwie zugute, aber ich leide da dann richtig kurz drunter, weil mich das schon mitnimmt. Also wenn Menschen so gar keine Wertigkeit für sich selbst haben. Und ich sage immer, das fängt ja bei einem selber an, ne? Also mich fragen die Leute immer, ja, Nani, aber du kochst doch bestimmt für dich zu Hause nicht. Ich so, doch, jeden Tag. Und oft besser als für meine Kunden. Ja, weil ich Sachen ausprobiere und dann so denke, oh, das könnte ich aber auch am Kunden mal machen. Aber ja, so. Ja, also es fängt ja bei mir an alles, ne? Und das ist so, glaube ich, für mich persönlich der größte Gamechanger gewesen. Und ich hoffe natürlich, dass mein Umfeld das irgendwann für sich erkennt und immer mehr erkennt. Aber es ist natürlich ein harter Weg, den man da geht.
Hängt ja dann auch viel Mentales irgendwo dran, also dass man irgendwie in eine Akzeptanz geht, dass das so ist, dass man in eine Annahme geht, dass man aber sich in gewisser Art und Weise ja auch von Dingen löst, die negativ sind oder die einem dann ja auch wehtun oder die einen verletzen. Warst du zu dem Zeitpunkt dann schon selbstständig?
Also ich war schon immer selbstständig. Mhm. Ich bin so groß geworden und habe mich auch als Freelancer oder Freiberufler damals auch in der Küche, ich durfte mal so ein bisschen in der Sterne-Gastronomie mitkochen, auch da reinbuchen lassen. Also ich hatte immer das Privileg, frei zu sein. Ich könnte es gar nicht anders. Ich meine, heute als Unternehmerin weiß ich auch, okay, was da für ein Rattenschwanz dranhängt und wünschte mir sehr häufig eine Festanstellung mit allen Privilegien, weil ich halt sehe, was der Apparat kostet und wie viel Verantwortung das ist. Und habe dann ganz, ganz großen Respekt für alle Unternehmer in Deutschland und haltet die Ohren steif da draußen. Wir halten die Fahne hoch. Wir halten durch. Es ist schwer. Ja, aber ich lieb's. Ja, klar, ich bin mein eigener Chef, ne? Aber dadurch habe ich auch nie frei. Ja. Also gerade in so einer Phase wie jetzt, wir sind jetzt ein bisschen mehr als 2 Jahre alt mit bei Nani. Klar, mich gibt's jetzt schon als das, was ich mache, 5 Jahre, aber davor war ich halt Einzelunternehmerin. Aber es ist schon ein Wahnsinn. Riesenprivileg, aber es ist ein Wahnsinn. Sollte nicht jeder machen. Mhm. Und ich glaube, ich kriege das immer oft mit, so auf diesen großen OMR-Festivals und so, ne? Klar sind sie dann alle da oben auf der Bühne und da reden vom Erfolg, aber wie viele sitzen da unten, die diesen Erfolg nie schaffen werden? Was einfach, ne, es ist, ich würde sagen, die Quote ist wie im Fußball. Wie viele werden Fußballprofi, ja? Und wie viele werden erfolgreich, ja? Und was ist mit dem Rest? Da redet keiner drüber. Und auch wie schwer der Weg dahin ist. Ja.
Ja, definitiv. Aber bevor wir mal zu deiner aktuellen Firma kommen, wo hast du diesen Unternehmergeist her? Es gibt ja Menschen, die wollen das gar nicht. Und manche, da hast du das Gefühl, na, die sind, also wie du jetzt zum Beispiel, die sind so unglaublich straight, die haben ihre eigene Meinung, die haben ihre Prinzipien, die gehen ihren Weg und die wollen einfach selbstbestimmt durchs Leben laufen. Was hat die da so geprägt?
Das kann ich ganz gut sagen und ich sage es auch ganz offen und sehr, sehr, weil ich bin ein sehr offener und ehrlicher Mensch, der mit seiner Geschichte offen umgeht. Also ich war fast 20 Jahre verheiratet und der prägendste Mensch in meinem Leben ist mein Ex-Mann. Also Benny hat mein Leben geprägt. Ich habe ihn kennengelernt, da war ich 15. Wir haben geheiratet mit 18, sind Eltern geworden mit 20, also ich dann 20, er 30. Und er war immer selbstständig und wir wollten immer mehr vom Leben. Wir wollten immer was verändern, ob das politisch war oder im Land war. Ich hatte schon, und er hat mich da echt, ich komme nicht aus einer Familie, wo das so ist. Ja, ich will nicht sagen eine ängstliche Familie, aber so schon so die Standardsachen, die man halt so macht. Und das kommt nicht aus mir heraus. Es ist einfach so, da ist etwas geweckt worden über eine Prägung. Er ist mir da ein riesen Vorbild. Also ich sag immer, der saß manchmal wirklich bis zum Hals in der Scheiße und hat noch gegrinst. Und diese Mentalität, die übernimmst du natürlich irgendwann. Mhm. Und wir sind gemeinsam in seiner Selbstständigkeit durch Sachen durch, wo ich weiß, das überleben die wenigsten. Mhm. Und ich habe die Höhen und die Tiefen meiner Selbstständigkeit und von Unternehmern gesehen. Und natürlich, ich glaube, kann man sich im Leben unterschiedlichst prägen lassen. Und ich durfte mich da sehr positiv prägen lassen und hätte selbst, also vor 20 Jahren, hätte ich gesagt, niemals mache ich sowas. Und heute ist es für mich das Natürlichste der Welt. Es macht mir Angst. Viele Dinge machen mir Angst und ich bin da auch offen mit. Also ich habe Angst vor den Herausforderungen, vor Großinvestitionen, vom Scheitern. Aber wir alle kennen so diese epischen Clips von Jürgen Klopp, die so immer mal auf Insta kursieren. Und er hat recht, ne? Also man kann ja immer noch sagen, man ist gescheitert, wenn man dann gegen die Wand gerannt ist. Und aber solange, bis man dagegen gerannt ist, gibt man halt Vollgas. So, und ja, und das mache ich richtig gerne und macht mir unglaublich Spaß. Und klar, in mir drin, du beschreibst jetzt geradlinig und straight und so. Es gibt Menschen, die mich in den letzten 2 Jahren kennengelernt haben, die würden sagen, was? Die Person? Reden wir von der? Also, ne, es sind schon in so einem Unternehmertum, ne, wenn du da Leute ganz nah an dich ranlässt, ganz viele verstreute Gedanken. Ich bin gefühlt schon in 30 Jahren. Und in dem Zeitraum passiert ganz, ganz viel. Aber ich glaube, einer der Hauptgründe, warum ich so geworden bin, ich bin zwar jung Mama geworden. Alle dachten oder denken immer, oh, dann ist sie in dieser typischen, diesem klassischen Mann-Frau-Bild groß geworden. Nein, bin ich nicht. Also ich kam zu Benny manchmal mit den blödesten Ideen. Ich will eine Konzerthalle bauen, wo die Leute nicht mehr außen sitzen, sondern innen sitzen. Und ach, was für ein Quatsch. Er hat immer gesagt, Nani, machen, mach, mach, egal was du machen willst, ich unterstütze dich. Und ich glaube, dieser Wahn in dem, dass er immer hinter mir stand, hat mich, glaube ich, zu dem gemacht. Und es steht ja auch heute noch. Also, oh, ja. Ja, ein toller Mensch.
Es ist ja auch unglaublich schön, weil du hast ja gesagt, Ex-Mann, also ihr seid nicht mehr zusammen. Und trotzdem ist so eine unglaubliche Verbindung da und auch, also das muss man erst einmal schaffen, dass da irgend, dass man das auch auf menschlicher Ebene so hinbekommt, dass man das auch so kommuniziert, dass man da rauskommt und sagt, man hat immer nur ein gutes Verhältnis. Also ich sage einmal, ohne dass ich das jetzt irgendwie mit Studien belegen kann, aber ich schätze einmal, dass 95% durch Verletzungen und durch dann vielleicht was auch immer da alles mit reinspielt, ist ja eben, man ist verletzt, wenn bei einer wird immer mehr vielleicht an der Beziehung hängen wie der andere. Es ist ja echte Herausforderung, dass man das so gut hinbekommt.
Ja, aber es ist halt auch da, ne? Ich habe ja in allem immer den höchsten Anspruch an mich und an das, wie ich lebe. Und für mich ist immer, Liebe kann gehen. Das ist so etwas, das haben wir gefühlt nicht in der Hand. Man kann dafür kämpfen, aber manchmal ist es einfach zu spät. Aber was immer bleiben kann, ist Respekt. Und ich glaube, wir haben diesen kurzen Punkt geschafft, wo wir gemerkt haben, okay, die Liebe ist weg, aber wir schaffen es, den Respekt zu halten und nicht in diese Verletzung reinzugehen, wo man dann oft dumme Sachen macht, verletzende Dinge tut, sagt. Und klar ist es für uns auch einfacher, in Anführungsstrichen einfacher, weil eben auch drei Kinder im Spiel sind, wo es einfach auch darum geht, wir können jetzt hier nicht wie die Bekloppten um uns hacken, würden wir auch so nicht machen. Aber ich sag immer, ich schaue unglaublich dankbar auf fast 23, 24 Jahre Beziehung zurück und schaue jetzt erwartungsvoll in die Zukunft. Und ich, ja, guck mal, wer kann das schon sagen? Ich bin noch nicht mal 40 und meine Kids sind gefühlt groß. Also der Jüngste ist erst 12, aber die anderen werden jetzt 19 und 17 und wir haben drei wunderbare Jungs gesund und man könnte nicht stolzer sein. Und natürlich, ich hab's jetzt mir anders gewünscht. Ich hätte mir gewünscht, wir schaffen es bis zum Schluss, so dieses. Aber ich glaube, wir schaffen das andere jetzt auch richtig gut. Und da gibt's bei uns oft immer nur so schwarz oder weiß, man ist getrennt, also streicht man sich aus dem Leben und so. Und nee, ich habe da einen anderen Anspruch dran. Wir werden immer Familie bleiben und das ist mein Anspruch. Und ja, wer da dazukommt, wird's interessant. aber das, ja, das werden wir dann auch sehen und schaffen. Ich sag immer, wenn man was wirklich will, dann schafft man das. Ist zwar so ein klassischer Mistspruch, aber so ein bisschen ist was dran. Und ich will das. Ich will das unbedingt schaffen.
Wow.
Ja.
Da spielt ja mega viel Reflexion mit rein. Hast du mentaltrainingstechnisch da mal was gemacht oder hast du die da unterstützen lassen oder ist es einfach gewachsen?
Das ist jetzt eine gute Frage. Nein, ich habe noch nie mentaltrainermäßig irgendwas gemacht. Aber ich bin Christ und bin in dieser reflektierten Welt von Christen groß geworden. Also das Seminarhaus, von dem ich gesprochen habe, das ist ein christliches Seminarhaus gewesen. Hab auch dadurch so eine leicht therapeutische Ausbildung mal gemacht, hatte viel mit Missbrauchsopfern zu tun. Oder es gab unterschiedliche Seminarbereiche, ne? Manchmal Missbrauch, manchmal waren es Eheseminare. Und man hat einfach ganz, ganz viel mitbekommen. Und unser Umfeld zum Beispiel aufgrund der Trennung ist aus allen Latschen gekippt. Die haben gesagt, ihr trennt euch, das kann doch nicht euer Ernst sein. Weil keiner hat was gesehen, keiner hat was gemerkt. So, ne? Also wir wären die Letzten gewesen, auf die sie gesetzt hätten. Mhm. Und ja, und trotzdem war halt für uns es vorbei. Und ganz, ganz viele Paare werden unter diesen Bedingungen zusammengeblieben. Ne? Also und hätten gesagt, so, das zieh mal durch bis zum Schluss, weil wir verstehen uns ja noch gut.
Ja, oder aber die gesellschaftlicher Druck oder so, was da alles mit reinkommt.
Oder das auch. Und bei mir ist es so, ich bin ein sehr, sehr reflektierter Mensch. Also manche Leute in meinem Umfeld nervt das, die sagen immer, da kommt wieder der Hobbypsychologe. Aber ich kann Menschen sehr gut lesen. Ich kann mich selbst sehr gut lesen. Und ich weiß auch, dass ich muss das machen. Weil sonst gehe ich drauf. Also ich sag auch so, ne, das klingt jetzt alles so easy und guck mal, wie toll sie das macht. Also an der Trennung ist nichts zu glorifizieren, gar nichts. Das war das härteste Jahr meines Lebens und ich bin wirklich durch schlimmere Phasen eigentlich durch, dachte ich. Es war das Schlimmste, es hat mir körperlich alles abverlangt, es hat mir seelisch alles abverlangt und ich bin immer noch in einem Heilungsprozess. Weil auch wenn wir es gut gemacht haben, es ist eine Riesenenttäuschung, da es nicht geschafft zu haben. Dieses große, ich meine, du hast vor kurzem jetzt geheiratet, ne? Also man gibt sich da ja auch ein Versprechen und man meint das ja auch ernst. Und für mich ist das einfach so, ich bin einfach gerne offen, weil ich merke, dass das ist das, was die Leute abholt. Ja, ich habe die Schnauze voll von diesem, also entweder tun wir es ins eine Extrem, dass wir extreme Sachen halt so übelst hochbauschen und so sagen, ja, ich weiß nicht, was ich bin und deswegen, weil ich nicht weiß, was ich bin, mache ich daraus ein Riesenthema. Es kann man alles stehen lassen, aber ich denke so, es gibt so diese normalen Dinge im Leben, die uns alle was angehen. Wir haben alle mal Zweifel. Zweifel in unserer Beziehung, habe ich das richtig gemacht mit den Kindern, war ich ein guter Vater, eine gute Mutter und so weiter. Und darüber redet aber keiner, weil jeder Angst hat, dann ziehe ich mich ja nackt aus. Und was denken dann die Leute über mich? Ja, ganz ehrlich, ich glaube, die denken, dann endlich redet mal jemand. Ja. Und endlich kann ich vielleicht auch mal sagen, wie es mir eigentlich geht. Und ja.
Du öffnest im Endeffekt ja auch eine Tür. Ja. Also, weil ich glaube, dass es ein ganz großes Thema ist, das wir generell haben, diese Erwartungshaltung von außen, irgendetwas perfekt zu machen. Und perfekt ist ja einfach eine Illusion. Das macht ja keinen Spaß. Ja, nee. Also, und man lernt ja auch nichts draus.
Nee. Also perfekt bin ich auf gar keinen Fall. Also den Punkt habe ich mir auch schon lange irgendwie, das habe ich gar nicht vor. So. Ich finde, Exzellenz ist ein schöneres Wort, weil das kann man auf so Bereiche legen. Aber ich als Mensch, ich bin so voll mit Fehlern. Komm.
Ja, das
Ja.
Zieh dir auch an. Also du kannst ja Menschen Dinge mitgeben aufgrund deiner Erfahrung. Wenn du ein unbeschriebenes Blatt Papier bist, wo soll sich der Mensch festhalten? Ja. Wo soll er sich geborgen fühlen oder auch mitgenommen fühlen? Das ist ja nicht glaubwürdig. Also ich habe riesen Respekt vor dir. Wir haben jetzt eine Tochter, die ist 2 Jahre alt. Und du hast in so jungen Jahren jetzt schon 3 Kinder großgezogen und parallel dir Selbstständigkeit aufgebaut. Wir kommen ja gleich drauf, wo es dann jetzt hingeführt hat. Aber wie gesagt, durch das, dass wir das jetzt selbst erleben, was das eigentlich für junge Mütter heißt oder generell für Mütter im Business, wie macht man das? Also ich konnte jetzt aus Erfahrung sprechen, wie es die Marie macht oder wie wir es versuchen hinzubekommen mit einem Kind. Du hast das Ganze mit 3 gemacht.
Ja, also ich glaube, ich war jung und habe über viele Dinge nicht nachgedacht und fand das, habe instinktiv einfach vieles gemacht, wie ich es gemacht habe. Wir wurden im Freundeskreis oder besonders ich speziell aus der Schule raus geheiratet, Kinder bekommen. Das war selbst damals schon verpönt, heute ist es noch verpönter. Und wir haben sehr, sehr viel Gegenwind bekommen, ohne Frage, aber eben nicht von der Familie. Und das war das Schöne. Also es war auf beiden Seiten, Bennys Eltern, meine Eltern, die ersten Enkelkinder und auch meine Geschwister. Man muss wissen, meine jüngste Schwester ist nur 6 Jahre älter als mein Sohn. Mhm. Also das ist so, die sind irgendwie fast schon wie Geschwister groß geworden und wir hatten den maximalen Support. Also das ging dadurch super. Und dann sind wir mit den Kids auch relativ zügig damals nach England gegangen und zwischendrin auch mal nach Spanien. Und wir waren einfach abenteuerlustig. Ich weiß noch, ich habe mir als junges Mädchen mal, das war mit 13, 14, ich hatte immer ältere Freunde, weil du gefragt hast, woher diese Reflexion. Mhm. Und ich habe mir damals gewünscht und so vom Leben gewünscht, dass mein Leben immer ein Abenteuer sein soll. Ja, das habe ich bekommen, zu 1000%. Ich habe schon manchmal diesen Wunsch bereut, aber ja, es ist ein Abenteuer geblieben und es hat, klar, also unsere Jungs haben im Flieger schon gebockt und sich hingeschmissen und alles durch, aber wir haben es immer wieder probiert. Wir waren häufig mit den Essen, viel unterwegs. Ich meine, wir sind in Deutschland einfach ein sehr, sehr kinderunfreundliches Land, sind wir immer noch. Wenn du nach Italien gehst, nach Spanien gehst, es sind Welten.
Absolut.
Und wir haben einfach unser Ding durchgezogen, so egal, was die Leute gesagt haben. Und und haben unsere Kinder halt immer geliebt, die waren immer bei uns. Ne? Und ich finde, das ist das Wichtigste. So, die waren immer mit uns mit und wir haben versucht, alles möglich zu machen. Aber ja, warum sie so gut gelungen sind, gute Frage. Ja, ich glaube, wir sind Freunde, also auch jetzt, also meine 19-Jähriger, die können mir alle auf den Kopf spucken und es ist dann schon witzig, wenn ich die mal in die Schule fahre oder wenn wir dann so unterwegs sind, weil wir dann manchmal auch überlegen und scherzen so, was denken die, was wir sind, weil wir nicht klassisch aussehen wie Mutter und Sohn und da erzählen wir die wildesten Geschichten den Leuten und machen uns den Spaß draus. Und trotzdem sitze ich immer ein Leben lang am längeren Hebel. Also anti-autoritär waren wir nie. Ja. Ne? Also wir waren schon ganz klare Regeln. Wir haben unsere Kinder, es waren uns einfach Werte wichtig, es war uns Benehmen wichtig. Meine Kinder, an alle Frauen da draußen, wenn ihr euch die schnappt, die können Wäsche waschen, sie können kochen, sie können so ganz, ganz viele Sachen, die gut sind. Ja, es sind richtig tolle Jungs. Und wir haben sie aber immer machen lassen. Ne? Also wir haben sie zu nichts gezwungen. Sie spielen alle Instrumente, machen gerne Sport, sind ein Spiegel von uns. Und ich habe immer gesagt, wenn du deine Kinder bei irgendetwas sehen möchtest, dann mach du's ihnen vor. Dann machen sie es automatisch nach, weil du bist ihr erstes großes Vorbild. Wenn man sie dann anguckt, dann können wir auch so ein bisschen stolz auf uns sein. Ja.
Ja, unbedingt.
Du kennst, hast sie noch gar nicht gesehen, aber nee. Die sind echt. Also
nur über Maschinen. Instagram.
Ja. Nee, ich bin schon sehr stolz auf die 3, ja.
Ja. Nee, aber grundsätzlich, also ich sage das zum Beispiel auch zu Menschen, die zu uns jetzt kommen und fragen, ob wir ihre Kinder coachen können, sage ich grundsätzlich erstmal nein. Dann coache ich dich. Also wenn, dann coache ich die Eltern, weil was sollen denn die Kinder? Ja, die kriegen es ja vorgelebt.
Aber wie alt sind die dann, die Kids? Ja,
also zwischen, sagen wir mal, 6 bis 12.
Ach, verrückt.
Also, ja. Tatsächlich. Aber es, wie gesagt, meistens bleibt es bei der Frage dann. Also es passiert dann nicht häufig, aber, und das ist das, was ich vorher gemeint habe, du vertrittst ja schon Werte, du hast ein ziemlich klares Bild davon, was sich für dich irgendwo auch gehört, also in Sachen, wie geht man mit anderen Menschen um, und das sind ja, also sind ja ganz, ganz tolle Werte, also jetzt auch aus meiner Sicht, und das ist auch das, was ich gemeint habe, das machst du ja jetzt als Mama, das machst du auch als Unternehmerin, und mir gefällt es einfach sehr, sehr gut, wenn man das bei jemand erkennen kann, und du hörst es einfach auch in der Kommunikation, du siehst es ja in Taten, und das finde ich, gibt einfach irgendwo ja eine Stetigkeit oder ein Bewusstsein dafür mit, woran ist man denn, wenn man bei dir ist. Und das gibt, glaube ich, dann auch im Endeffekt einen ganz tollen Blickwinkel auf die Firma, die du jetzt hast.
Hoffe ich.
Nani, jetzt muss ich dich tatsächlich fragen, was kam zuerst, der Leistungssport oder bei Nani?
Der Leistungssport.
Wie kam es dazu?
Ich wurde vor ein bisschen mehr als 5 Jahren von meinem sehr guten Freund Tim angefragt, mich eben zu bewerben für dieses Catering von der Firma Projekt B. Die haben so ein Catering intern gesucht, einen Caterer, der sie halt 3 Tage, 24 Stunden bekocht und sie ummuddelt. Und da hat er gesagt, Nani, hättest du da Bock drauf? Und ich so, du bist ja witzig, ich habe 2 Jahre nichts in dem Bereich gemacht. Habe auch nur so ein bisschen Catering-Stuff noch da und mich dann habe so ein lächerliches Angebot abgegeben und habe das dann aber bekommen, habe dann Riesenschiss gehabt. Also bin ich auch ehrlich, ne? So, weil Leute immer sagen, ja, das fällt dir ja total leicht. Ja, das sieht nach außen hin so aus, aber ich wusste genau, wer da sitzt, ich wusste genau, wer da kommt. Das waren die ganzen Werbeträger und Werbechefs, die sozusagen die ganzen Deals von Kloppo damals gemacht haben. Also da saß dann eben der Verantwortliche von Opel und von, weiß ich, für was der dann damals alles Werbung gemacht hat. Aber, und du wusstest, okay, ich versorge die jetzt hier. Und dann habe ich das halt sehr gut gemacht. Und was man in dem Bereich unterschätzt ist, du kannst ein sehr guter Koch sein oder eine sehr gute Leistung machen und wirst trotzdem nie wieder gebucht, weil du dich doof verhalten hast. Also da ist das erst, die müssen dir blind vertrauen, ne, dass du eben auch nichts auslaberst, was dort gesprochen wird. Und dieses Vertrauen, ich finde, das kannst du nicht erkaufen, das kannst du auch nicht spielen. Entweder die Leute spüren das in dem Moment oder sie spüren es nicht. Und ich hatte da auch wieder das Glück, dass sie es gespürt haben. Und dann kamen halt parallel so ein paar Anfragen rein. So, könntest du dir vorstellen, du bist ja selbst auch gesund geworden. Wir haben da den einen oder anderen Fußballspieler, der eben einen Gichtfuß hat oder schlechte Haut, ständig verletzt ist. Es waren so Zweit- und Drittligaspieler damals. Und die sind halt alle in kürzester Zeit gesund geworden. Ne? Und dann hat das Ganze nicht lang gedauert und dann... Ja, und das Verrückte ist, ich lerne heute Leute kennen, die mich eigentlich bei meinem zweiten großen Event haben kochen sehen. Mhm. Also diese Firma hat dann sozusagen das als Probe-Event für mich genommen und hat dann ein viel größeres gemacht, was es im Sportbereich oder besonders im Fußball nicht so oft gibt, ist, dass sportübergreifend oder agenturübergreifend wie so ein Club-Opening stattfindet während der Bundesliga-Saison. Und das war damals im November. Und da waren so knapp 300, 400 Größen des deutschen Fußballs eingeladen, von Spieler über Manager über Berater. Waren alle da, Moderatoren. Und es ist immer süß, wenn ich heute Leute treffe und sagen so, Nani, du warst doch damals schon da hast du doch schon gekocht. Und ich so, hör mir auf mit dem Tag. Ich habe den schon völlig verdrängt. Ja, weil da habe ich funktioniert. Da bin ich dann in meiner Bubble. Das liebe ich, ne, als Köchin und als Caterer zu funktionieren. Das, was ich heute mache, ist was anderes. Ne, also, aber ich liebe auch den Bereich und ja. Und das war mein Einstieg. Und dann kam schon ein Dreivierteljahr später Mats Hummels damals und dann nochmal 3-4 Monate später Gina Lückenkämper und der Rest ist eigentlich schon fast Geschichte. Mhm. Also das sind so die Namen. Ich rede ja selten über meine Kunden. Das sind so die 2 Namen, 3-4 Namen, die wir bespielen, die man auch öffentlich sieht. Mhm. Aber ganz, ganz viele tolle Geschichten von tollen Sportlern haben wir ja nie erzählt. Ja.
Ich hätte jetzt mal ein paar rausgeschrieben, eben Mats Hummels, Robin Gosens, Gina Lückenkämper, Sophia Flörsch. Da stecken ja ganz viele Persönlichkeiten drin, aber wahnsinnig viele Historien. Ich meine, wenn man sich die Historie von der Sophia Flörsch anschaut, da kommt ja ein ganz, ganz großes Thema mit einem riesen Unfall. Du betreust ja Menschen, ähnlich wie wir, sagen wir nicht mit einem typischen Ansatz. Wenn man bei dir auf der Website schaut, dann steht eigentlich immer überall, du möchtest den Menschen einen Schlüssel mitgeben. Das heißt, du willst ihnen einfach lernen, wie sie alleine klarkommen. Warum ist dir das so wichtig?
Weil ich nichts schlimmer finde als Abhängigkeiten. Also das höchste Gut im Leben ist, Freiheit zu behalten. Und ich fand immer die Vorstellung davon, dass die ein Leben lang von mir abhängig sind, furchtbar. Wirtschaftlich eine ganz andere Schiene, macht alles andere Sinn. Aber rein von dem, was ich möchte, also was ich als langfristiges Ziel auch möchte für, und jetzt gehen wir mal auf meine große Vision, die ist eine Gesellschaft zu gesunden, dann brauchst du eine mündige Gesellschaft. Und die erziehst du dir nur ran, wenn sie selbst Entscheidungen treffen kann und nicht, wenn sie einer Person oder einer Ideologie hinterherrennt. Und deswegen ist mir das so wichtig, weil wir eigentlich alle Schlüssel in der Hand haben und manche haben wir halt vergessen oder nie beigebracht bekommen. Und da helft ihr, da helf ich mit meinem Beruf. Und das ist einfach das Schönste der Welt. Das ist wie wenn dein eigenes Kind plötzlich läuft. So, ne? Also, und ich liebe das. Ich liebe den Moment, wenn ich nichts mehr von ihnen höre und einfach sehe, wie es funktioniert. So, ja.
Wir haben das Thema gerade tatsächlich ziemlich häufig, dass wir es nie gelernt bekommen. Also wir haben ja in der Schule nie gelernt, wie wir uns um uns kümmern können. Das heißt, wie können wir uns gesund ernähren? Lernen wir in gewisser Art und Weise, mit unserer Mentalität umzugehen, also mit unserem Mindset, mit unserer geistigen Gesundheit, Bewegung, Entspannung. Das sind ja alles Dinge, die wir uns, wenn dann, irgendwie selbst beibiegen müssen. Also haben wir ja irgendwo tatsächlich da ein gesellschaftliches Thema und die Vision wäre eigentlich was gewesen, wäre ich gern so relativ spät drauf gekommen.
Es tut mir so leid.
Nee, es ist überhaupt kein Problem. Wir sind ja flexibel. Ja. Aber die Vision ist ja was, was uns vereint im Endeffekt. Und da können wir eigentlich auch nochmal auf den nächsten Punkt. Wenn man jetzt so oldschool denkt, wären wir jetzt zum Beispiel eine Konkurrenz vielleicht. Warum macht es viel mehr Sinn, miteinander zu gehen, Netzwerke aufzubauen, das große Ganze irgendwie im Blick zu haben? Was denkst du, wie bekommen wir diese Vision auch umgesetzt?
Also erstmal ist es natürlich ein ganz einfaches Ding. Ich werde nicht alle Menschen bekommen. Also du sprichst ganz anderen Typ Menschen an vielleicht, der sagt, ich möchte nur mit Markus darüber reden. Und bei mir ist es so, dass die Leute sagen, ich möchte nur mit Nani darüber reden. Ne? Also es ist so, dann ist es wieder Marie, da soll nur mit ihr drüber gesprochen werden. Also dieses Vertrauen, das kriegst du ja nicht immer von allen gleich. Ich kann nicht alle Fußballer beraten oder alle Sportler. Und ich betreue ja mittlerweile auch Unternehmer und ganz normale Menschen. Und ich liebe sie alle gleich. Ne? Für mich ist da keine Wertigkeit drin. Und ich glaube, wir müssen da generell weg von. Also von diesem so, okay, oh mein Gott, der kann mir Kunden wegschnappen. Klar sind wir sind so erzogen worden. Wir sind Einzelkämpfer und alle wollen so was Böses. Wir sind ein sehr neidisches Volk. Ne? Sobald es jemandem zu gut geht, dann wird eigentlich nur noch böse gesprochen. Anstelle man hingeht und sagt, ey, mein Respekt ist Wahnsinn und erzähl mal, wie hast du es denn geschafft? Ne? Oder sich gegenseitig Mut zu machen, kennen wir gar nicht. Und ich glaube, dass wir da auch in dem Bereich Pioniere sind und einfach sagen, nee, wir wollen da was ändern. Wir wollen füreinander sein und supporten, wo wir nur können. Und ich meine, wenn es irgendwann mal Kunden gibt, die so gescheit sind und uns beide brauchen, dann ist ja auch in Ordnung. Also kann, ne? Also das eine, finde ich, also hebt sich ja nicht auf, weil ich komme halt sehr von der praktischen Seite. Ich will nicht sagen, dass ihr die Theorie seid, weil du bist für mich keine Theorie, weil du selber aktiver Sportler warst und auch selbst noch ein Stück weit bist, aber ja, lass es uns einfach versuchen. Also ich habe da gar kein klares Bild von, ne, wie das aussehen kann, sondern ich weiß nur, für was ich stehe. Und ich stehe dafür, dieses Ziel zu erreichen. Und das schaffe ich nicht allein. Das steht für mich außer Frage. Also sich hinzustellen, zu sagen, oh, Nani Franke möchte jetzt ganz allein in die Gesellschaft gesunden. Ja, herzlich willkommen, sie wird es nicht schaffen. Und deswegen freut mich das, wenn ich Menschen wie euch treffe, wo das gleiche Herz schlägt, mit einem leicht anderen Schwerpunkt, so würde ich es beschreiben. Und ja, das braucht es aber.
Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe über meine Profisportkarriere und auch dem Aufbau von dem Business zwei Seiten kennengelernt, die mich da quasi anders denken lassen mittlerweile. Das sind zum einen einfach Mentoren oder Menschen aus dem Business, die man trifft oder die das schon vorleben. Und das andere, was du vorher also ein bisschen angesprochen hast, wenn du in andere Länder bist, egal ob das jetzt Italien ist, wir waren früher in Spanien, früher auf Mallorca in Trainingscamps, in die USA auf Rennen. Und gerade dieses Thema Neid ist da einfach nicht existent. Also das ist so, wenn du was geschafft hast, ja, dann klopfen dir die Leute auf die Schulter. Also das beste Beispiel, wir waren in die USA, 22, zum Ironman Texas in der Nähe von Houston, The Woodlands. Und da fährt einer, also ich konnte dir nicht sagen, wie fett dieser Pickup war, ja, mit amerikanischer Flagge drauf. Und wir waren beim Starbucks, weil wir nicht gewusst haben, wo kriegen wir jetzt da einen gescheiten Kaffee. War der erste Tag, haben wir gesagt, okay, irgendwie jetzt einfach mal schauen, wo kriegst du einen Espresso her, gell? Und wir gehen da rein und der fährt da hingeparkt rückwärts ein, macht die Tür auf und dann geht er wirklich, also da ist so eine elektrische Treppe runter, gell, dass der da überhaupt runterkommt. Und dann sind da die Leute stehen geblieben und haben applaudiert. Ja, die haben dem einfach, die fanden das so geil. Ich möchte gar nicht wissen, was in Deutschland passiert.
Ja. Ja, das weiß man nicht. Es würde sich keiner getrauen, mit so einem Auto überhaupt hier zu fahren.
Das also, könnte passieren. Du kriegst ja keinen Parkplatz mehr.
Ja, ja, eben. Also ja, und da sieht man halt diesen riesen Unterschied. Und ich finde den so schade. Also applaudieren muss ja nun gerade auch nicht sein. Aber was wir oft vergessen ist, wir wollen oft Gleichberechtigung, aber was wir vergessen ist, dass die Unternehmer in unserem Land und eben auch die Wohlhabenden ganz, ganz viel Gutes tun, ganz, ganz viele Dinge unterstützen und oft eben auch prägend sind dann für eine Gesellschaft. Und wir haben so ein bisschen die Dankbarkeit für Unternehmertum völlig verloren, weil wir immer auf sie schauen und so, aber es ist ja ein Bruchteil, den der dann da mit seinem Privatjet rumfliegt, sagen wir es jetzt mal so, ne? Wenn man es jetzt ins Extreme sieht. Aber ich habe mich ganz, ganz viel mit den Unternehmern in Deutschland einfach jetzt in den letzten Wochen und Monaten mal beschäftigt. Und ich arbeite viel, aber was die gearbeitet haben, um dahin zu kommen, meine Herren. Also ja, und das wird einfach nicht respektiert, ne? Es wird versteckt aus Angst. Und ich finde es sehr, sehr schade. Also ja. Und deswegen, ich bin da anders und ich glaube, man kann immer nur bei sich anfangen und dann mit seinem Umfeld. Das ist genau das Gleiche wie mit der Ernährung. Also ich kriege das ja ganz oft zum Beispiel entgegengebracht, dass viele sagen, aufgrund, weil ich so lieb bin und so, ne, oft zu nett bin, ah, du bist eine schlechte Unternehmerin. Du bist ja so, mit dir will ich nicht zusammenarbeiten. So. Und dann im zweiten Schritt, aber wenn sie dann mein Herz erkennen und das dann vielleicht auch mal sie persönlich trifft, sagen sie, nein, du bist einfach so ein guter Mensch. Und ich sage so, ja. Und weißt du, wenn dann die zwei Sachen zusammenkommen, das eine macht mich dann schon auch traurig, ne? Wenn sie mit Gutmütigkeit automatisch schlechte Businessfrau zusammenbringen. Mm. Und ich denke so, nee, ich will was anders machen. Ich will in allem, auch was mein Unternehmen betrifft, was anders machen. Ich möchte nicht den klassischen Weg gehen, den alle gehen. Und der irgendwie gefühlt, also in meinem Bereich, Lebensmittelbereich, bei niemandem mehr funktioniert. Also es wird ja überall nur Geld reingepumpt und nichts läuft in irgendeiner Form so, dass du sagst, es läuft profitabel. Mhm. Und ich sag mir so, ja, dann lass es uns langsam machen. Ist nicht schlimm. Ja, aber also, du siehst, also das ist ganz, ganz viel, da ist, glaube ich, noch keiner lang gegangen oder und Augen zu und durch, würde ich sagen. Macht ja Spaß.
Auf alle Fälle.
Ja.
Jetzt haben wir eine kleine Schleife gedreht bei Nani.
Mhm.
Wie kam es dazu?
Also auch da ist ein Stück weit, an meinem ganzen Erfolg bin natürlich ich als erste Person natürlich irgendwie dran beteiligt, aber im zweiten Schritt ein ganz großes Dankeschön nach wie vor an Mats, der von Anfang an mich geglaubt hat, mir vertraut hat, die Dinge, die ich gemacht habe, für ihn geliebt hat, unter anderem die Footballs. Und ich habe sie halt für meine Kunden damals gemacht, weil ich ihnen ja Süßigkeiten weggenommen habe und dann sagen musste, so, irgendwas anderes muss ich euch ja bieten. Hab die diese Dinger dann da erfunden, die es ja auch schon draußen gab, aber eben irgendwie ist es bei mir die Kombi aus Gastro-Erfahrung und wirklich kochen können und wissen, was gesund ist und das trifft sich halt in einem Ball. Und,
die auch noch mega gut schmecken, muss man dazu sagen. Also wir durften gerade ein paar neue probieren, die sind extrem gut.
Ja, die kennt sogar mein Office noch gar nicht, die werden mich umbringen.
Also sorry Office bei Nani, wir haben schon was erlebt, was ihr noch nicht erlebt habt.
Ja, und Ja, und die Dinger, irgendwie verfolgen sie mich. Und das Verrückte ist, ich erzähle die Story nicht so häufig, weil sie wirklich eigentlich viel zu verrückt ist. Damals, als ich diese erste Veranstaltung hatte vor 5 Jahren, hatte ich so ein kleines Tablett, wirklich, lang vielleicht so 20 solche Teilchen drauf, Prototypen. Und Marc Hosicke kam damals rein in den Raum, hat die Dinger gesehen, hat gesagt, wer hat die gemacht? Und ich so ganz kleinlaut, ich. Also ich habe von den Teilen geträumt, wenn du die jemals groß rausbringst, die werden so und so heißen, also Footballs, und sag Bescheid, ich bin dabei. Ja, und 3 Jahre später war es dann soweit. Und ich bin jemand, ich bin sehr treu. Ich weiß, wem ich hier Sachen zu verdanken habe. Der Grund, warum ich mit der Agentur zusammenarbeite, Five Aside, ist, weil die ist der Grund, warum ich da bin. Die haben an mich geglaubt, die haben mir vertraut, die haben mir die Bühne gegeben. Genauso Marc Hosicke, der an mich glaubt, ein Mats, der an mich glaubt, eine Gina Lückenkämper, die immer gesagt haben, Nani, dich supporte ich, wo ich nur kann, Robin Gosens und so. Und ich vergesse sowas nicht. Ich vergesse nicht, wo ich herkomme und dass ich auch ganz viel Glück hatte. Und vor 2 Jahren habe ich mich halt getraut, die Dinger rauszubringen. Und dann bin ich halt so ein Machertyp, ne? Ich denke dann halt nicht viel nach. Hätte ich mal machen sollen. aber habe ich nicht. Und jetzt sind die Dinger da und also es war schon ein Überlebenskampf, also bin ich ehrlich. Und ist es auch jetzt noch. Wir haben den Schlüssel für den kompletten Durchbruch und Erfolg noch nicht gefunden. Und du musst auch da mit sehr, sehr viel Kritik klarkommen. Du kriegst wenig Lob, du kriegst wenig positives Feedback. Bis letztens wieder eine E-Mail bekommen, wirklich, die an Bodenlosigkeit von Gemeinheiten kaum zu überbieten war. Also einfach so, ne, wo, ich mag es auch gar nicht zitieren, aber wo man sich schon fragt, also was habe ich dir eigentlich getan? Also so, ne? Und wo selbst ich als starke Persönlichkeit da sitze und sage, oh, boah, da muss ich jetzt, also, ich trinke nicht viel Alkohol, aber wenn, dann darf auch mal ein Tequila dabei sein. Das wäre jetzt eine gute Maßnahme. Und macht man dann nicht. Und da bin ich auch Mensch, ne? Da bin ich ehrlich. Also ich bin stolz auf das, was wir geschafft haben. Uns gibt es noch, ohne große Investitionsrunden. Wir stehen relativ gesund da. Ist noch ein langer Weg zu gehen, ne? Also ich würde gerne den Food-Bereich komplett zum Beispiel aussortieren. Also sagen, wir haben nur Food, wir haben nur Beratung, wir haben nur Events. Das sind so die 3 Säulen, die wir haben. Events bespielen wir noch ganz, ganz wenig. Das wird erst in den nächsten 2 Jahren kommen. Die Beratung ist ein Riesenthema, aber ich muss gerade die Beratung zum Beispiel in den Food-Bereich mit einfließen lassen, weil der Food-Bereich selber, uns würde der Kostenapparat um die Ohren fliegen, weil es einfach ein sehr, sehr hochwertiges Produkt ist.
Ja, und da muss man ja dazu sagen, hast du ja bis jetzt immer nur selbst produziert.
Ja.
Kannst du mal ein bisschen was dazu sagen? Und dass sie das auch in Zukunft verändern wird in gewisser Art und Weise?
Ja, also, dass sie immer noch von meinen Händen produziert werden, das wird noch mindestens 1 Jahr so gehen. Ja. Aber wir werden anfangen, nächstes Jahr im Januar Leute anzustellen, Produktionsleiter zu suchen. Also an alle, die nicht wissen, was sie tun sollen und im Raum Mainz leben. Hier ihr dürft euch ab Januar bei uns vorstellen. Noch mache ich sie alle selber, aber wir haben in dem Haus, in dem ich mit meinem Mann und meinen Kindern gelebt habe, die leben auch noch da, den Keller ausgebaut, professionell mit einem Reihenraum und allem. Und da mache ich die. Also man muss sich mein Leben gerade so vorstellen, ich bin so 3-4 Tage in der Woche unterwegs und hetze dann ins Allgäu, um meine Kinder zu sehen und die Footballs zu produzieren, die über die Woche aufgelaufen sind. Mein ältester Sohn arbeitet für uns als Minijobler und macht das super gut. Also der hält mir da manchmal den Rücken frei, weil wir machen ja alles selber, ne? Wir falten die Verpackungen selber auf, wir haben die auch selbst entworfen und designt. Wir stellen alles selber her, dann wird alles selbst verpackt, alles selbst eingeschweißt, alles selbst versendet. Also das ist schon, ist halt ein komplettes Manufaktur-Ding so. Und den Charakter darf es auch gern behalten. Nur ich werde mich auf kurz oder lang nur noch auf die Produktentwicklung konzentrieren und eben in dem Prozess des Aktiven in der Herstellung nicht mehr dabei sein. Das ist das Ziel, aber wer weiß. Ja.
Es war mindblowing, als du mir erzählt hast, wie viel du an einem Abend Balls machen kannst.
Ja, ich kann schon schnell arbeiten. Also ich schaffe so, es kommt immer drauf an, wenn ich jetzt eine Sorte durchproduzieren müsste, dann schaffe ich schon so 1200, 1500 am Tag.
Das ist so krass.
Wenn wir jetzt natürlich den Switch haben von, ich muss eine neue Masse herstellen, oder ich habe eben, die Weihnachten steht ja kurz vor der Tür und ich bin, ja, da kraut es mir immer davor. Ich liebe Weihnachten eigentlich, aber seit ich die Footballs mache, nicht mehr. Weil da habe ich ein Ball halt kreiert, der hat 3 Schichten und für den stehe ich 3-mal so lang wie für den normalen. Also da dauert es dann länger. Aber ja. Aber auch da, ne, ich habe ja oft eine, wie soll man das sagen, ich habe eigentlich eine schöne Kombi. Dieses Beraterische, wo du so on point da sein musst, wo du ganz genau zuhören musst, wo ganz andere Qualitäten wiederum gefragt sind als in der Produktion. Aber in der Produktion, da kannst du mal stumpf sein, ne? Oder da kann ich, das sind meine kreativen Phasen. Weil während ich Footballs rolle, kann ich ja denken. Also wir Frauen können das nicht mal.
Nee, bei mir wird's schwer.
Aber das kann ich ganz gut und das macht, ja, und ich höre dann da auch Musik und Podcasts oder irgendwelche Bücher und so. Und das ist für mich eigentlich, das klingt jetzt verrückt, fast schon Freizeit. Ne? Aber es ist natürlich körperlich extrem anstrengend. Also ich habe dann echt auch manchmal mit dem Rücken zu tun oder, ne, oder produziere auch manchmal Nächte durch, ne, weil es nicht anders geht. Und das ist etwas, da muss natürlich auch ich aufpassen. Ich bin auch nur einmal da und darf nicht Raubbau mit mir betreiben und muss es gut machen. Und das darf sich und muss sich ändern in den nächsten 5 Monaten. Ja.
Crazy. Also so viel, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich muss jetzt leider, es tut mir echt leid, einen Flachwitz mit reinbringen, den unser Fotograf und Videograf vorher gebracht hat. Geht's dir noch nicht auf die Balls?
Ich habe ja keine.
Oh, Alex, es tut mir leid, oh, der ist so schlecht.
Also außer man würde meine Eierstöcke da jetzt mit einbeziehen. Ja, nee, also ich hab sie richtig satt, ja. Also ich habe, also ne, es gibt so Momente, da, boah. Aber das ist so, ne, also erzähl mir, dass du immer nur freudestrahlend auf dein Kind schaust. Wenn das nachts um 4 schreit, sagst du auch mal kurz in Gedanken, leck mich am Arsch. Also willst du eigentlich nicht zu deinem Kind sagen, aber sagst du, und Footballs sind eigentlich mein 4. Kind, die ganze Beinani ist mein Kind. Und das Schöne ist aber, dass wir das als ganze Agentur sehen. Ne? Man darf nicht vergessen, Five Aside oder auch, du musst es ja erstmal schaffen, was zu kreieren, was wirklich so komplett aus dir heraus entsteht. Und da sind wir schon, oder können wir in den letzten 5 Jahren, auch in der Zusammenarbeit mit Marvin Docke, extrem stolz sein auf das, was wir geschafft haben. So, ne, weil du weißt ja zum Beispiel nicht, funktioniert mein Gesicht in der Öffentlichkeit? Mögen mich die Leute? Funktionieren die Footballs? Verstehen sie die Geschichte? Ne, also es sind so ganz viele Faktoren, die da reinkommen und irgendwie funktionieren die Sachen ganz gut, ohne dass es jetzt aber so einen Überhype gibt, ne? Ich hatte jetzt vor einem halben Jahr schon einige Anfragen, auch so von Privatsendern und ob ich nicht da ins Frühstücksfernsehen und damit hin. Und es hat sich dann aber für mich nicht richtig angefühlt. Es hätte vielleicht viel beschleunigt, ich weiß es nicht. Aber alles, was sich für mich nicht richtig anfühlt, mache ich dann auch einfach nicht.
Das sind die Werte wieder.
Ja. Ja, weil ich will ja kein, wie soll man das sagen, ich wusste nicht, wie ich das da transportieren kann. Ich bin keine 5-Minuten-Show jeden Morgen, wo man mal so kurz über die Leute wieder drüber bügelt und sie berieselt. Das geht schon tief. Das ist etwas, das müssen die Menschen auch zulassen können. Das ist noch nichts für alle. Es ist erstmal nur was für die, die wirklich wollen. Und das macht den großen Unterschied, warum ich zum Beispiel auch es viel lieber habe, dass Kunden zu mir direkt kommen, als dass sie über einen Berater oder eine Empfehlung kommen. Weil das macht schon einen Unterschied. Ich weiß nicht, was ihr da für Erfahrungen habt, aber ich finde immer so, wenn da so eine Zwischenperson ist, die dem anderen gesagt hat, du brauchst Nani, ach, ganz schwierig.
Ja, tatsächlich, wenn es so passiert, eher selten. Nur wenn die Person von sich aus halt äußert, boah, was hast denn du gemacht? Da passiert was, wo ich das auch? Und bekommt dann die Vernetzung, ist natürlich nochmal was anderes. Aber da gebe ich dir schon recht. Ich glaube, der Bereich, in dem wir uns bewegen, vor allem wenn du dem Menschen den Schlüssel mitgeben möchtest, muss er ja erstmal bereit sein, den zu nehmen und dann die Tür selbst aufzusperren. Und viele, glaube ich, sind das einfach noch nicht, da ist irgendwie der Schmerz noch nicht groß genug.
Nee, ich habe es mir am Anfang auch, ich will nicht sagen, so einfach gemacht, dass ich gesagt habe, oh, die sind noch nicht, ne, ist noch nicht schlimm genug. Aber es ist eigentlich noch, der Grund ist eigentlich noch ein viel schlimmerer, finde ich. Sie sind sich selbst nicht wert. Ja. Sie würden es für ihre Tochter, für ihre Frau, für ihre Mutter, für alle möglichen, ne, also machen, nur für sich selbst nicht. Und das zerreißt mir immer fast das Herz, wenn ich das mitbekomme. Wenn da so kein Werteempfinden für einen selber da ist. Und das versuche ich wirklich von der Pike auf in die Leute reinzuimpfen. Ab der Sekunde, wo ich in die Tür reinkomme. Und ich sage auch immer, also, ne, weil man mich auch fragt, Nani, wie kannst du so für Sachen stehen? Ich habe mir mal gesagt, was sind so die Sachen, die man über mich sagen soll, wenn ich irgendwo reinkomme, ohne dass ich sie eh kommuniziert habe. Und das höre ich immer wieder. Und ich ändere die auch immer mal ab. Ne? Mhm. So von so aller 2-3 Jahre stelle ich das um oder hinterfrage manche Sachen auch, weil manche sind dann vielleicht doch nicht so spielentscheidend für den Moment. Aber das ist erstaunlich, dass die Leute das echt wahrnehmen. Ne? Weil ich reflektiere mich da oft selbst und sage, Nani, vergiss nicht, für was du stehst. Weil das kann einen schon in dieser ganzen verrückten Welt von viel Schein, von viel Geld, von viel Ruhm, von viel Öffentlichkeit verloren gehen einfach. Ne? Und meine Konzentration im letzten Jahr, die war nicht da, wo sie hätte sein sollen. Mhm. Einfach aufgrund von privater Umstände, aber auch unglaublich vielen Ablenkungen. Mhm. Also einfach die EM, Olympia, das hat schon ganz viel Kraft gezogen. Ja. Ja.
Du hast ja unglaublich gute Ausstrahlung, aber das, glaube ich, ist genau auch das Thema. Ja. Du strahlst einfach das aus, was du lebst und was du eben auch, was du für Werte teilst. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt dafür ist, warum Menschen auch dann doch Dinge vielleicht schon spüren, wenn sie mit dir in Verbindung sind.
Ich hoffe es immer sehr, ne? Also klar, ich bin ja eigentlich mein größter Feind, ne? Und mein größter Kritiker. Und ich, für mich war der Sommer für den Allerwertesten. Also klar, Gina hat es jetzt ne, noch gut abgerundet mit einer PB und mit der Bronzemedaille in der Staffel. Aber boah, ich habe es mit ein paar Athleten nicht zu Olympia geschafft, ganz knapp. So, es schaffen 24 Mehrkämpferinnen, meine war auf Platz 25, ganz bitter, ne? Also so, das ist so, oh, da kommst du, ja, oder auch mit Mats die Geschichte, ne? Das ist schon, und ich nehme mir das persönlich, ja, aber ich glaube, das macht mich auch aus, dass es mir eben einfach nicht egal ist, bis zur letzten Sekunde. Und wenn zu mir jemand sagt, er möchte mit einem großen Knall gehen, ja, dann müssen wir das jetzt irgendwie anders versuchen. Aber ich halte da dann schon dran fest und bin dann auch traurig darüber, so, dass Sachen nicht geklappt haben. So. Ja, auch wenn ich nicht dafür verantwortlich bin, ich weiß, ja. Aber.
Ja. Ja, aber am Ende bist du ja Teil von dem Weg. Und also ich kenne das, ich glaube, da können wir uns echt die Hand geben. Und egal, dass ich glaube, dass es echt egal ist, ob es jetzt Erfolg oder dann ein Misserfolg ist, lebst du ja mit der Person. Und es ist jetzt egal, ob es jetzt ein Unternehmer ist, ob es eine ganz normale Person ist, ob es ein Leistungssportler ist. Das vor allem in einem Leben, wo so viel Intensität, so viel Leistung eine Rolle spielt, ist ja extrem viel intensives Leben dabei. Und du tauchst ja in den Alltag mit ein. Also es ist ja nicht so, dass du irgendwie sagst, du, keine Ahnung, eben jetzt machen wir mal, schmeiß einen Plan hier und mach mal. Sondern du lernst ja, wie der Tagesablauf funktioniert. Du verstehst, wie die Menschen ticken. Du lernst sie auf einer ganz anderen Ebene kennen, weil ich würde jetzt mal behaupten, dass wahrscheinlich du Menschen wie den Mats oder den Robin oder wen auch immer anders kennenlernst, wie es, ich sag mal, ja, die ganz normale Gesellschaft über Medien die Menschen kennenlernt. Und du bist ja ganz tief mit denen verbunden. Also wie, ich konnte es ja nur sagen mit dem Olympiasieg beim Olli, ich hab geheult wie ein Schlosshund. Mhm. Aber anders, eben wenn du einen Athleten hast, der auf einmal da steht und sagt, boah, hey, ich bin jetzt, keine Ahnung, zum vierten Mal in dem Jahr krank. Mhm. Und ernähre mich aber total gut und du hast aber ganz viele andere Bausteine noch, die jetzt einfach gerade vielleicht noch nicht passen, dann nimmt dir das ja auch mit.
Ja, klar. Und man vergisst immer so diese, also erstens erzählen mir meine Kunden manchmal so ihre Erfolgsgeschichten nur so nebenbei. Also ich habe mich jetzt so gefreut diese Woche. Ein ganz normaler, toller Mensch hat mich gebucht im Sommer jetzt, wollte einfach ganz oberflächlich Gewicht abnehmen. Und ist so Fußballtrainer und hat so ganz viele Kinder, die beeinflussen, hat selber für sich gesagt, ey, ich will nicht mehr so der Kerl mit der, ne, Plauze sein, sondern ich möchte irgendwie was vorleben. Und hat super abgenommen, alles toll. Und meinte so, ach ja, Nani, was ich dir noch gar nicht erzählt habe. Ich hatte ja immer so Schulterprobleme und das war ja wirklich so, dass die fast nicht mehr zu bewegen ging. Das ist übrigens jetzt alles weg. Ich so, ah, ja, schön, dass du mir das mal so nebenbei erzählst. Also so, ne? Ja. Und das ist so, und ne, und die Ärzte hatten schon alles versucht, die Physios hatten schon alles versucht und so, und wo du dann genau weißt, okay, das war jetzt wirklich zu 100% war das die Ernährungsumstellung. Und das freut mich natürlich. Und ich werde das auch nicht vergessen. Also, ich meine, Mats spielt immer noch und er spielt gesund noch. Und auch eine Gina ist ja super gelaufen. Nur man darf nicht vergessen, Gina hatte 3 Wochen vor Olympiastart nochmal Corona.
Ja gut, und es gibt ja ein paar andere Menschen in der Welt. Also es ist ja nicht so, dass wir hier nur von Deutschland reden. Wir reden hier über 10 Leute weltweit oder ein paar, keine Ahnung, 30, 40 Leute auf der Welt, die irgendwie da Möglichkeit haben, sagen wir jetzt in der Top 10 reinzulaufen.
Ja.
Und das ist ja, ich meine, das ist ja nicht einmal ein, also ich habe mal einmal die Situation gehabt, da habe ich mit einem Sportreporter geredet und das war ein Interview und wir haben vorher so ein bisschen geratscht. Mhm. Und ich habe irgendwie so einfach aus, ich weiß nicht, einfach aus dem Gespräch raus gesagt, ja, mir wurde das letzte Mal so gesagt, dass das, was wir da machen, ja nur ein paar Prozent auf der Welt überhaupt können. Hat er mich auch geschaut und gesagt, in welchem Universum lebst denn du? Ich gesagt, das kann nicht mal ein Promille auf der Welt. Also wir reden ja von einer Wahrscheinlichkeit, dass du da wirklich jetzt der beste Athlet auf der Welt bist oder einer der besten Athleten. Da muss ja extrem viel zusammenpassen. Und da muss die Tagesform passen, da muss eine Vorbereitung, die ja über Jahre geht, richtig gut laufen. Da sind ja Kleinigkeiten entscheidend und manche Sachen hast du da selbst einfach nicht mehr in der Hand.
Ja, aber da kommt wieder das, was mich ja so antreibt und was mich vielleicht auch zu einem Stück weit ausmacht, ne, dass ich sage, ja, mag alles gut und schön sein, aber noch einen Bäcker braucht jetzt keiner. Ich back solche Brötchen nicht. So, also das, ne, ich habe einfach den Anspruch und klar, mein Umfeld, die zeigen mir manchmal einen Vogel, aber das ist ja dann auch mein Problem, ne? Das muss ich mit mir ausmachen, den Anspruch, den ich habe, aber für mich selber, ich will den nicht ändern. Ich verlange von mir selbst mehr, ich erwarte von der Leistung, jetzt nicht meiner Kunden, von der Leistung, aber es trifft sich auch nur das, was zusammengehört, ne? Also zu mir wird keiner kommen, es gab so ein paar, die so halbherzig mitmachen wollten, die habe ich liebevoll gehen lassen, weil ich gesagt habe, es bringt nichts.
Ja, weil sie den Drive einfach nicht haben.
Nee, und ich will das. Und ja, aufs Maul fallen und mal scheitern, das gehört dazu. Wir scheitern viel, viel häufiger, als dass wir gewinnen. Und ich durfte schon sehr, sehr viel gewinnen, das muss man auch dazu sagen. Aber ich will weiterhin gewinnen. Das ändert nichts an der Strategie. Der Weg bleibt. Ja, und ich wüsste auch nicht, warum, weil alles andere macht für mich keinen Sinn, als komplett weiter Gas zu geben. Also ich sage auch immer, wenn Leute mich fragen, ja, was hast du persönlich für ein Ziel, sage ich, mich einfrieren, bis ich 70 bin ungefähr jetzt. Also ab jetzt gibt es keinen Alterungsprozess mehr. Und das nicht mit Hyaluron und Botox, sondern einfach natürlich. Ich will auf mich aufpassen, ich will fit bleiben. Ich werde mir immer mal irgendwelche sportlichen Ziele setzen. Ich ernähre mich extrem gesund. Wäre jetzt auch echt dumm, wenn nicht, ne? Aber
gibt's auch.
Ja, gibt's. Meine Konkurrenz ist voll davon. Ja. Also das ist ja das so, ne, wo ich sage, ich bin gespannt, was es langfristig macht. Also ob sich unser Weg durchsetzt oder ob er dann doch eher argwöhnisch und höhnisch belächelt wird und so, ach, geh uns nicht auf den Sack. So, ne? Das kann mir schon auch noch passieren.
Spannend bleibt's.
Es bleibt spannend, aber das wollen wir ja.
Nani Ursach interessiert mich auf alle Fälle nur. Du hast einen sehr intensiven Sommer gehabt mit den ganzen Veranstaltungen, die da so waren. Ob in Rom oder in Deutschland oder wo auch immer. Du warst früh unterwegs, dann auch in Frankreich. Die Icon League. Ich muss sagen, bei mir ist die Entwicklung so ein bisschen vorbeigegangen. Ich habe es dann echt erst kapiert, glaube ich, als die EM war. Und als man das mal so mitbekommen hat, dass sie da irgendwie in diese Richtung einige Dinge jetzt verändern. Und du bist auch mit dabei.
Ja.
Was ist deine Rolle? Wie kann man sich das vorstellen? Was machst du da?
Also bei der Icon League ist es ganz einfach. Infiziert wurde ich mit dem Thema schon vor 1,5 Jahren, als das Thema Baller League aufkam. Und einer unserer Mitarbeiter von Five Aside meinte, ey, wir gucken uns das mal an, gucken wir, was die Kings League hier macht mit, wer ist das, Piquet, der das gegründet hat? Das ist das Riesending in Spanien. Also, das streamen das alle, das ist ein Volksevent. Da sieht man auch wieder den großen Unterschied zu uns Deutschen. Bei uns ist es eine sehr krasse Nische. In Spanien gucken das alle von Oma über Kind. Ne? Mhm. Und ja, jetzt ist es, und ich durfte diese Gründungszeit von der Baller League miterleben. Und Five Aside und Mats waren ja da groß mit drin, als, ich glaube, er war sogar, ja, Mats war ja mit Schirmherr des Ganzen, Mitgründer, genau. Und daher hatte ich schon eine Vorkenntnis und wusste, um was es da geht. Es geht um Straßenfußball, geil aufgezogen. Es ist aber ein reines Streaming-Format, also wenn man da vor Ort in der Halle ist, ist das was anderes, ne? Weil da gibt's ja noch keine Fankulturen und so. Das kommt erst alles. Aber es ist ja wirklich für unsere Kids gemacht, die vor die Streams gezerrt werden sollen und das ja millionenmäßig funktioniert. Problem ist nur, ich kenne die Leute immer alle gar nicht, weil das irgendwelche Streamer sind und YouTuber und ich schaue kein Fernsehen, ich habe keine Ahnung von dem Format und mir ist es echt immer peinlich, was ich für Größen da an mir vorbeilaufen lasse. Keine Ahnung, wer die sind. Andere Zeit, das, ich glaube, da wachse ich auch nicht mehr rein, aber es hat natürlich ein extremes Potenzial, weil wir vergessen, als Sponsor-Werbeträger ist natürlich eine ganz andere Plattform, ne? Mhm. Du kannst plötzlich in der Kabine filmen, du kannst auf dem Spielfeld alles machen, also das, was im Profifußball so oder im Profisport so eingefärcht ist in ein bestehendes System, was wir wahrscheinlich niemals mehr ändern können, ist da noch eine total verrückte Sache und dadurch sind viele Spielbälle mit drin. Und bei mir ist die Geschichte zu Icon League ganz einfach. Simon Terodde ist einer der Teamleader mit The Pack. Und Simon steht für Prinzipien, er steht für gesunde Ernährung, für ein gesundes Team. Und natürlich trinken die Jungs, da müssen wir uns nichts vormachen, nach einem Sieg ein Bier. Und das haben sie sich dann auch echt verdient, weil sie haben echt knappe Siege. Ey, da werden mir die Haare bald grau jedes Mal. Aber es macht unglaublich viel Spaß, einfach auch, weil mit Simon Terodde eine schöne Geschichte da ist. Er war mein Kunde, hat unter mir Top-Leistungen gebracht. Das war eine richtig tolle Zeit. Und ich bin auf ihn eigentlich drauf zugekommen und gesagt, ey Simon, kannst du dir nicht vorstellen, ich würde dein Team gerne supporten. Das war meine Idee. Mhm. Einfach, weil ich den Gedanken so schön fand da dran. Und ich könnte mich jetzt natürlich alle 5 Sekunden damit irgendeinem Spieler vor die Werbe, ne, stellen und meine Footballs in die mache ich gar nicht. Ich will am Ende eine Geschichte erzählen. Mhm. Ich will, dass The Pack die Icon League gewinnt in der ersten Saison. Das droppe ich jetzt mal hier. Also das wünsche ich mir extrem. Und ich meine, sie machen es gut. Wer weiß. Erstmal müssen wir in die Final 8 kommen, glaube ich. So ist es da. Das ist bei der Icon League ein bisschen anders. Und ja, auch da, ich will wieder gewinnen. Und mit den Jungs.
Mega.
Ja, und deswegen bin ich dabei und unterstütze die. Und bin fast jeden Montag jetzt in Düsseldorf. Was ich mir dabei gedacht habe, ist auch noch nicht ganz klar. Aber ja, man sitzt noch nicht genug im Auto, ne?
Ja, zumindest ist Düsseldorf ja ganz schön.
Ja, aber davon sieht man nichts. Also das.
Sag bloß, du hast keine Zeit, dir die Altstadt anzuschauen.
Nein. Also. Stellt euch vor, ja, ich nehme immer ganz viel Zeit so drumherum. Nee, man muss sich meinen Tag echt so vorstellen, der ist durchgetaktet. Ne? Ich habe meistens kurz davor noch einen Kunden, dann danach fahre ich nachts auch oft noch zurück. Und setze mich dann noch eine Stunde an den Rechner, schlafe, stehe morgens auf, dann geht's ins Office, in die Produktion oder, na, also meine Tage haben schon, also ich bin in der Planung bei Januar. Und es können Kunden reinkommen, das ist nicht der Punkt, aber ich weiß ungefähr, wo ich bin. Mhm. Anders würde es gar nicht funktionieren. Mhm. Ja.
Also bei dir ist das wie bei uns allen, du kennst von den großen Städten quasi die Autobahn.
Genau.
Und die Hotelzimmer. Und dann den Ort, wo du arbeitest.
Richtig, richtig. Aber ich muss sagen, ja, Deutschland ist schon schön.
Nani, es macht mir unglaublich Freude und ich glaube, wir müssen vielleicht doch nochmal eine zweite Session machen. Wenn du Lust hast, ich hätte noch 3 Fragen. Es wäre ein bisschen philosophisch.
Okay.
Wenn du nur Lust drauf hast,
ja, gerne.
Gehen wir die nur durch.
Ja.
Was würdest du gerne mehr im Leben haben?
Zeit.
Das Lustige ist bei jedem Unternehmer irgendwie, er möchte einfach mehr Zeit haben.
Zeit und Schlaf. Schlaf ist auch manchmal gar nicht so verkehrt. Ja. Guten Schlaf aber. Ja.
Wie möchtest du anderen Menschen in Erinnerung bleiben?
Als liebevoll, glaube ich. Also ich finde, das Wort Liebe, ne, wir haben es völlig verlernt, das zu sagen. Also wie wenig Paare sagen sich noch, ich liebe dich, wenn man davor so ein Riesen und ich denke so, ey, was ist da dran so schwer? Mhm. Also ich kann Menschen unglaublich lieben und ich glaube, ich möchte als das wahrgenommen werden, dass ich so eine, ja, dass ich Menschen einfach gern habe. So und all das, was es halt umgibt, ne, und das beinhaltet eben Tiere, die Natur, alles, was wir so haben. Ich habe eine sehr, sehr hohe Wertschätzung für die Dinge und ich glaube, das sollen die Leute über mich sagen und denken so. Da kommt jemand, der es gut mit mir meint. So. Ja. Radikal gut. Da kommt noch ein Wort davor. Ja, aber ja schon. Ich glaube, das kann man ganz einfach unterbrechen.
Ja.
Ja.
Sehr schöne Antwort.
Ja.
Und zu guter Letzt, was ist für dich ein erfülltes Leben?
Wenn es einen Sinn hat. Also klar, bei mir ist es jetzt irgendwie einfach, weil ich gläubig bin, ne? Und ich bringe immer das Beispiel ganz gern, selbst wenn das alles nicht stimmt und es gibt Gott nicht und all die Sachen, an die ich glaube, stimmen nicht, hätte ich dann anders gelebt? Nein. Ich finde die Vorstellung einfach, dass das alles hier einen Sinn hat, extrem schön. Ja. Und mit der Einstellung lebe ich, dass es für was gut ist, dass es was hinterlässt. Und dass es nicht nur eine Momentaufnahme ist von einer bestimmten Zeit.
Hat ja dann irgendwo auch was mit einem großen Vertrauen, Urvertrauen vielleicht auch zu tun in was Größeres? Also im Glauben.
Ja, also ich glaube einfach nicht dran und ich kann das total stehen lassen in einer Toleranz, die ihresgleichen sucht, wenn jemand da nicht dran glauben kann. Aber ich bin einfach kein Zufallsprodukt. Ich bin kein Haufen Schlamm gewesen und habe mich dann irgendwie entwickelt. Daran glaube ich einfach nicht. Ja. Sondern da ist es jemand, der wusste ganz genau, für was ich gut bin. Und da werde ich mein Leben lang auf der Suche sein, das in Perfektion, und dann haben wir doch das Wort, oder in Exzellenz rauszufinden. Und das für andere Menschen zu sein. Und das macht mir halt mein Leben so total schön. Es gibt dem eine Wertigkeit. Und nehmen wir jetzt mal das Unternehmertum oder das, warum mich alle jetzt auch vielleicht oder viele feiern, ne? Was ist, wenn mir das alles genommen wird, wenn das nicht mehr ist? Wenn ich auf nichts zurückschauen kann, was ich geschaffen habe, gibt es trotzdem noch einen Grund, warum ich da bin. Und das ist so, und das will ich mir immer behalten. Und ja, das ist irgendwie mein Antrieb. Und es ist vorbei, wenn es vorbei ist, weißt du? Das haben wir eh nicht in der Hand. Aber das Wie haben wir in der Hand. Und das will ich prägen bis zur letzten Sekunde, bis zum letzten Atemzug.
Wow. Nani, ich danke dir sehr. Ich möchte gar nicht mehr viel sagen, weil die letzten Worte jetzt, das war, ich hoffe, ihr habt es genauso Gänsehaut jetzt wie ich. richtig schön. Hat mir mega viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, wir sind extrem dankbar, dass du hier warst. Und wir freuen uns auf alles, was auch gemeinsam noch so kommen will. Nani, danke dir.
Danke, dass ich da sein durfte.
Verstoffwechselt. Der M2H-Podcast.
Mit Marie und Markus Hörmann.